Guten Morgen, ich predige heute Morgen weiter über den Jakobusbrief, Kapitel 4, Vers 1 bis 10. Da heißt es: Woher kommen Streitigkeiten und woher Kämpfe unter euch? Nicht daher aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr begehrt und erhaltet nicht, ihr tötet und eifert und könnt nicht erlangen. Ihr kämpft und führt Krieg und erhaltet nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nicht, weil ihr in übler Gesinnung bittet, um gemäß euren Lüsten Verschwendung zu treiben. Ihr Abtrünnigen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft wider Gott ist? Wer also Freund der Welt sein will, der erweist sich als Feind Gottes. Oder meint ihr, die Schrift sage umsonst: Wider den Neid richtet sein begehrender Geist, der in uns Wohnung gemacht hat. Er gibt aber desto größere Gnade. Daher sagt sie: Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel, so wird er von euch fliehen. Naht euch Gott, so wird er sich euch nahen. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt die Herzen, die ihr zwiespältigen Sinnes seid. Fühlt euer Elend und trauert und weinet, euer Lachen verkehre sich in Trauer und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Ja, hier geht es unter anderem um die Frage der Freundschaft und die Frage der Nähe. Ich denke an Eltern, die mir relativ verzweifelt über ihre Kinder sagten: Wenn ich wüsste, dass ich damit ihre Freunde los würde, ihre falschen Freunde, würde ich umziehen. Ja, wenn die Kinder, die Teenager-Kinder damit ihre falschen Freunde los würden, würde ich umziehen von Obertshausen weg. Aber natürlich, klar, am neuen Ort hätten sie ruckzuck Freunde derselben Art gefunden. Der Umzug bringt es nicht. Hier ist die Rede von einer Freundschaft mit der Welt oder eben nicht ausgesprochen, aber indirekt schon, von einer Freundschaft mit Gott. Es gibt ein sehr schönes Lied, das mancher kennt, das heißt: Welch ein Freund ist unser Jesus? Es ist die Frage, ob ich ihn als Freund entdecke und meine Zeit mit ihm verbringe oder ob ich nur mich meiner Umgebung anpasse und schaue, dass ich dort positiv auffalle. Ja, ganz interessant. In Deutschland wird ja gerade heute gewählt. Und wir wählen ja zum Glück nur noch eine Partei und nicht irgendeine spezielle Rasse, wie man es vielleicht früher noch getan hatte. Vielleicht denken Sie noch an die Herren Menschen, am deutschen Wesen soll die ganze Welt genesen. Oder nicht unser Glaube ist der Sieg, sondern Sie sprachen sogar vom Endsieg, also noch etwas konkreter als nur mal so ein bisschen zu siegen. Oder wenn Sie den Namen Nietzsche kennen, er war ja ein Pfarrerssohn, obwohl er scheint von Gott nicht allzu viel mitbekommen hat. Er sprach von dem Übermenschen. Es gibt ja diese Computer-Ballerspiele, wo man Leute abschießt, um selber als der Supermensch herauszukommen. Genau das hat ein Philosoph gefordert, der hatte noch keine Computerspiele, der Übermensch. Und das, was die Christen so betrieben, so nach dem Motto: anderen dienen, sie lieben, freundlich sein, vergeben, das hat er als Sklavenmoral abgetan und darüber gelacht. Ja, es gibt in der Bibel eine Linie, die ist wie so eine Neujahrsrakete, die geht von unten nach oben und dann kippt sie um und stürzt wieder ab. Das ist so der Weg: Ich möchte aus mir etwas machen, groß herauskommen, und dann kann es sein, dass Gott das ganze Ding wieder abstürzen lässt. Die biblische Linie ist genau umgedreht, sie fängt oben an, das ist dieser Weg der Selbsterniedrigung, den Jesus ging, bis zum Kreuz, und dann wurde er von Gott groß gemacht und erhöht. Ich nehme an, die erste Linie steht uns näher, wir wollen in unserer Umgebung gerne auffallen. Ich habe mir in Heidelberg, als ich noch Theologie studierte, so vorm Examen lange im Seminar immer saß, Bücher las, gelernt habe, es lag am Omnibusparkplatz in der Innenstadt, was heute Fußgängerzone ist. Und im ersten Stock, ich konnte also den Platz nicht sehen, aber alle Leute hören, die dort sprachen. Da kamen immer Omnibusse und ich habe mir dann einen gedanklichen Sport daraus gemacht, rauszukriegen, ob diese Busse, wo die Leute dann ausstiegen, ob die sozusagen ein- oder zweigeschlechtlich besetzt waren. Also nur Männlein oder auch Männlein und Weiblein. Ohne rauszugucken, habe ich das immer rausgekriegt. Wodurch? An der Art, wie die Leute gesprochen und gelacht haben. Ja, wenn sie so ein bisschen affektiert, so aufgesetzt gelacht haben, war mir klar, aha, zweigeschlechtlich besetzt. Wenn sie ganz normal sich unterhalten und gelacht haben, dann war mir klar, sind nur Männer oder nur Frauen. Ich habe mich, soweit ich mich erinnern kann, nie vertan in meiner Meinung. Es geht darum, aufzufallen, ich möchte gerne in meiner Umgebung gut ankommen. Und wenn man so einen Teenager nimmt, Kleidung kann mir helfen, aufzufallen, rumhängen, die coole Art, die man hat, angeben, Prestige gewinnen, wobei das nicht auf Teenager beschränkt ist, gilt sicher auch für Erwachsene. Ich möchte, dass ich Beachtung finde. Ja, und dann steht hier, dass die Leute, die in dieser Weise Freundschaft mit der Welt treiben, einen schweigenden Gott erleben. Das heißt, wenn sie beten, kommt nichts dabei heraus. Ich weiß nicht, wie das mit ihren Gebeten ist, ob die erhört werden oder falls sie nicht erhört werden, ob sie dann fragen, warum wurde mein Gebet nicht erhört? Habe ich etwas Falsches gebetet? Hat mir der Glaube gefehlt? Ist irgendwas in Unordnung in meinem Leben? Wie könnte ich mein Gebet verändern, damit es erhört wird? Ist sicher eine berechtigte Frage. Ja, Gott kann schweigen, er kann Wege verbauen und kann Menschen zeigen irgendwo, ich bringe dich zum Stehen. Ich weiß nicht, ob Ihnen das schon mal so ging, hier steht ja, Gott widersteht den Hochmütigen. Ob Ihnen das schon mal so ging, dass Sie merkten, Gott widersteht mir. Also nicht nur, ich mache Dinge falsch, sondern da ist Widerstand, irgendwo komme ich hier nicht weiter. Ich erinnere mich noch so als junger Mann, wo ich mal in unsere Stadt lief, um vor Ladenschluss noch irgendein Geschäft zu erreichen. Und genau als ich da war, ging der Laden runter und ich musste wieder nach Hause gehen. Da wurde mir klar, nicht nur, dass ich zu spät war, das hatte ich ja schon gefürchtet, sondern in einer anderen Sache, die ich gerade durchdrücken wollte, da ging bei Gott auch der Laden runter und er sagte so, bitte nicht. Ja, das heißt, dieser Laden war für mich so eine Art Vergleich zu einem anderen Bezug in meinem Leben, wo ich spürte, da kommst du nicht durch. Gott widersteht den Hochmütigen, kann manchmal so sein, dass jemand ein Gipsbein kriegt, um irgendwelche falschen Wege nicht mehr gehen zu können. Kann sein, dass jemand einen Herzinfarkt hat, um einfach zu spüren, ich bin schwach und ich brauche jetzt jemand, der mein Herz stärkt, im übertragenen und im direkten Sinne, wobei ich jetzt nicht jeden Herzinfarkt in diese Richtung einordnen möchte. Es kann ja auch etwas ganz anderes sein. Ich wohnte mal bei einem Polizeioffizier, der von seinem Herzinfarkt sagte, der ihn dann in die Rente brachte, dass er ohne diesen Herzinfarkt nie Christ geworden wäre, weil er sagt, ich bin ein Mann, der alles kann, der überall begabt ist, der intelligent ist. Ich konnte mich überall durchsetzen, war überall anerkannt. Wozu brauche ich da Gott? Ich kann alles alleine. Und jetzt kam er an seine Grenzen. Und seine Frau, die schon jahrelang für ihn gebetet hatte, dürfte dann erleben, wie er zum Glauben kam. Aber eigentlich nur dadurch, dass Gott ihn ein Stück ausgebremst hat. Ja, manchmal sind es Dinge, die blockieren. Manchmal sind es kleine Dinge, manchmal große Dinge. Manche hat berufliche Bremsen im Wege und findet vielleicht auf diesem Weg weiter. Es ist immer interessant, dass Gott hilft und führt. Ich denke an jemanden, der Gott Geld versprochen hat und es ihm dann nicht gegeben hat. Dann gingen Haushaltsgeräte kaputt und als er die Summe addierte, um sie wieder zu ersetzen und zu reparieren, was genau die Summe, die er Gott versprochen hatte. Und stellte persönlich fest, ja, Gott hat sich das genommen, was ihm gehörte. Und daraus gelernt, dass er das nicht wieder tun möchte, sondern wenn er es schon verspricht, es auch ja, ihm dann geben möchte. Sie kennen diese nette Story von Tolstoi, wie viel Erde braucht der Mensch, wo ein Mensch rumläuft und einen Tag Land kaufen konnte. In Russland einen Tag, das war also egal, wie viel er in diesem einen Tag umlaufen würde, allerdings bis zum Sonnenuntergang musste er wieder an der Ausgangsstelle sein, sonst wäre sein Geld verloren. Und dann hat er sich das gut ausgerechnet, was er denn nun erreichen könnte, wie lange er in die Richtung läuft und dann quer und wieder und so. Aber dann kamen immer so schöne Dinge da, noch so ein kleines Wäldchen und ein kleiner See, den möchte ich doch auch dabei haben. Und dann sagt er, gut, dann werde ich die Pause streichen. Und nachdem die Pause schon weg war, ich werde jetzt ein bisschen schneller gehen. Und am Ende rannte er nur noch so gut er konnte. Und als er an dem Ausgangsort ankam, stellte er fest, die Sonne war schon untergegangen. Alles umsonst. Aber es stimmte nicht, denn der Verkäufer stand oben auf einem Hügel und bei dem schien die Sonne noch. Deshalb winkte er ihm, ist er also noch den Hügel hochgerannt. Und als er dort oben war und ein Riesenstück Land erworben hatte, brach er tot zusammen. Und die Frage, wie viel Erde braucht der Mensch, ließ sich einfach beantworten, 2 Quadratmeter für sein Grab. Und der Verkäufer entpuppte sich als der Teufel. Das heißt, jemand, der sagt, du musst einfach immer nur mehr zugreifen, die Lust nach mehr, die Begierde nach mehr. Und dann kommst du ans Ziel. Er kam ans Ziel, aber es war eigentlich nur sein Ende. Deshalb hilft Gott manchmal jemand, indem er ihn zum Stehen bringt. Sie kennen diese Hamsterlaufräder, wo ein Hamster immer läuft so. Ja. Er ist immer in Bewegung, aber er gewinnt kein Land. Und so nimmt Gott manchmal jemand aus einer Tretmühle heraus, um ihn neu zur Besinnung zu führen. Als Jesus nach Jerusalem ging und wusste, ich werde in wenigen Tagen dort sterben, und es auch seinen Freunden sagte, ich werde mein Leben hingeben, worüber haben sich seine Freunde unterhalten auf diesem Weg? Sie fragten, wer von uns ist der Größte? Ja, Jesus war gerade bereit, ganz klein und niedrig zu werden, um für uns ans Kreuz zu gehen. Und sie haben überlegt, wer von uns kommt denn ganz groß heraus? Jesus hörte das und sagte dann, wenn jemand der Erste sein will, sei er der Letzte von allen und der Diener aller. Also wenn jemand groß werden möchte, dann müsste er anderen zur Verfügung stehen. Dann könnte er in den Augen Gottes Größe gewinnen. Ich nehme an, Sie fühlen auch manchmal diese innere Frustration und sagen, ich bin bedient. Das kann einem ja in einer Familie so gehen oder in der Firma. Kann einem sicher auch in einer Gemeinde so gehen, nach dem Motto, warum setze ich mich nur ein, was machen eigentlich die anderen Leute hier? Aber Jesus möchte das gerne verändern, nicht ich bin bedient, sondern ich bin bereit zu dienen. Das heißt, mich einzusetzen. Ja, dann steht hier, reinigt die Hände, ihr Sünder. Ich nehme an, dass Sie heute alle irgendwo schon sich gewaschen haben, geduscht, wie auch immer, wohlriechend sind, im netten Sinne. Wenn im Alten Testament ein Priester seinen Dienst begann, jeden Tag musste er jeden Tag seine Hände und Füße waschen. Ich würde das im übertragenen Sinne so sehen, das Richtige mit Gott zu tun und die richtigen Wege zu gehen. Ich vermute mal, dass die Moslems, die auch heute noch Hände und Füße waschen, vor jedem Gebet, nicht einmal am Tag, dass sie das da irgendwo aus der Bibel übernommen haben und dann in ihr System eingebaut haben. Ja, reinigt die Hände. Wir haben eine Gemeindepädagogin, die zurzeit ein gutes Auto fährt. Früher hatte sie oft etwas Auslaufmodelle und als sie da wieder mal auf der Autobahn unterwegs war und feststellte, das Auto wird immer langsamer, dafür aber auch noch irgendwie unregelmäßig, hat sie gerade noch einen Feldweg erwischt und fuhr dann auf das Feld hinaus von der Autobahn, wo das Auto stehen blieb. Das Glück war auf ihrer Seite, die nächste Tankstelle war 200 Meter weiter entfernt. Und sie ging dann dorthin, dieser Mann sagte, oh ja, ich habe sie schon kommen gehört, war klar, dass das Auto nicht mehr weit fahren würde. Und dann haben sie es darüber geschoben und den Fehler gesucht und nicht gefunden, es war alles ganz, nichts war kaputt. Bis er dann schließlich auf die gute Idee kam und hat einmal nach dem Benzinfilter geschaut und dieser Benzinfilter war völlig zugesetzt mit so kleinen Schwebeteilchen. Als er den ausgespült hatte, fuhr es tadellos. Weshalb ich das erwähne, an dem Auto war nichts kaputt. Es kann ja sein, dass in Ihrem Leben alles in Ordnung sind, wenn Sie sich mal mit diesem Auto vergleichen und dass Sie trotzdem spüren, irgendwie die Beziehung zu Gott ist müde geworden, da passiert nicht mehr viel zwischen uns. Und vielleicht sind es ja manchmal nur so ganz kleine Schwebeteilchen, die sich da reinsetzen. Es gibt eine nette, lange Liste von Worten, die alle mit Un anfangen. Können Sie mal schauen, ob die auf Sie passen könnte? Unzufrieden, unpünktlich, unverantwortlich. Gut, dann könnte man noch viele andere Worte hinzusetzen. Und manchmal sind es solche kleine Dinge, die blockieren Und wenn wir Gott bitten, erforsche mich, räume auf, dann kann es wieder besser werden. Es gibt gerade so ein Buch, das ein Renner geworden ist, Simplify Your Life, vereinfache dein Leben. Da geht es eigentlich nur darum, aufzuräumen, räumlich, seelisch, geistig, Ballast abzuwerfen und so Raum zu finden zu einem guten Leben, das sich entfaltet. Ich wiederhole gerne etwas, was ich hier schon sagte, von Bertha Isselmann, einer alten Dame, die sagte, meine Theologie besteht nur aus zwei Worten, Ja, Vater. Ich denke, bis meine Theologie dahin kommt, muss ich sicher noch sehr viel loslassen, bis ich sagen kann, nur noch Ja, Vater, ein Zeichen völligen Vertrauens. Wobei sie auch manchmal sagte, ja, wenn ich dann so ein bisschen mich von Gott entfernt habe, dann hat er liebevoll durch eine Grippe mich wieder zu sich gezogen, das heißt durch ein paar Schwierigkeiten mir wieder zu mehr Nähe verholfen. Die Frage, ob sie das auch so sagen könnten. Ich denke an einen jungen Mann, die Frage Nähe oder Distanz steckt dahinter. Ein junger Mann, sehr nett, begabt, hübsch, der in einer jungen Gemeinde im Taunus, wo ich herkomme, so jedes Mädchen auch in dieser jungen Gemeinde mehr oder minder freundlich um seinen Finger wickeln konnte. Bis auf eine, die hat da nicht mitgespielt, die hat er dann geheiratet. Ja, ist interessant, warum hat er keine von den anderen geheiratet? Klar, um die anderen musste er sich nicht bemühen, die konnte er um seinen Finger wickeln. Aber um die eine musste er sich bemühen, um Nähe zu gewinnen. Denn wenn ich jemand um meinen Finger wickle, habe ich ja keine Nähe zu ihm, sondern eigentlich nur eine gewisse Form von Distanz und ja, nicht allzu viel Höflichkeit. Um sie musste er sich bemühen, um Nähe zu gewinnen, und dann hat er sie auch geheiratet. Ich denke, um die Nähe Gottes müssen wir uns auch bemühen. Und es wäre schön, wenn Sie einfach mal überlegen, wie sieht meine Gebetszeit aus? Sind das 3 Minuten irgendwo nach dem Aufstehen oder vielleicht etwas mehr? Möchten Sie Gott mehr Zeit widmen? Ich war vor 3 Jahren in Amerika, um dort eine Gemeindearbeit kennenzulernen, die mich sehr beeindruckt hat. Aber im Prinzip kam ich ohne große Modelle im Kopf wieder nach Hause. Aber ich hatte mir unter anderem vorgenommen, einfach zu sagen, ich möchte mehr beten. Und immer dort, wo geistliche Aufbrüche sind im Leben, steckt immer dasselbe dahinter, dass jemand anfängt, in seinem Leben aufzuräumen und mehr Zeit mit Gott im Gebet verbringt. Das sind die 2 Schlüssel für Nähe zu Gott. Wichtig ist natürlich sicher auch sein Wort, das zu lesen und wenn es geht, natürlich auch auszuleben. Luther sagte mal über den Gottesdienst, der Gottesdienst sei eine Kampfhandlung gegen den Teufel. Der Gottesdienst sei eine Kampfhandlung gegen den Teufel. Das heißt, wenn Sie sich Gott nahen, werden Sie feststellen, da gibt es auch eine Gegenseite, die da keinen Spaß dran hat. Ich denke an eine Dame unserer Gemeinde, der ich mal den Rat gab, dass sie doch in der Bibel lesen sollte, weil sie so eben Gott stärker erfährt und sein Wort ihren Alltag durchdringt. Nach einiger Zeit sagte sie, Herr Lotz, ich habe gerade wieder aufgehört, denn immer, wenn ich anfange, die Bibel zu lesen, werde ich ganz unruhig. Ja, die meisten Leute machen die gegenteilige Erfahrung, dass das Bibellesen ihnen Frieden schenkt. Sie sagte, nein, ich werde ganz unruhig. Klar, wie kommt das? Der Teufel arbeitet an ihr, er möchte nicht, dass sie die Bibel liest. Deshalb machte er sie unruhig und dann hat sie aufgehört zu lesen und jetzt hatte sie die Ruhe wieder. Was sie nicht hatte, war den Frieden. Sie hätte durchhalten müssen und dann wäre die Unruhe irgendwann, mit Todsicherheit, irgendwann hätte die aufgehört und dann hätte sie eine gute Gewohnheit in ihrem Leben entwickelt. Satan flieht, wenn er Kinder Gottes unterm Kreuze sieht, so gibt es ein Lied. Unterm Kreuz heißt ja nur in der Gemeinschaft im Gebet bei Jesus. Der Satan flieht nicht vor Ihnen oder vor mir, vor uns hat er überhaupt keine Achtung. Er würde uns sicher gerne das Leben zerstören, aber er flieht vor Jesus, weil er spürt, den kann ich nicht besiegen. Und deshalb ist gut, sich auf Jesus einzustellen. Wir haben hier vorne eine sehr schöne Gitarre stehen, die Sie vorhin gehört und nachher nochmal hören werden. Wenn ich jetzt auch so eine schöne Gitarre dabei hätte und würde die Saiten anzupfen bei mir und dann würde einer sein Ohr an diese Gitarre halten, würde er feststellen, obwohl die gar nicht berührt wurde, die gibt Töne von sich und zwar genau die gleichen, die ich auf meiner Gitarre hier hatte, wenn ich die leeren Saiten anzupfe. Das heißt, der eine Ton bringt die anderen Töne in Schwingung, weil sie dieselbe Stimmung haben. Wenn diese Gitarre anders gestimmt wäre als meine, dann könnte ich auf meiner so lange herumziehen und Töne produzieren. Sie würde nicht die Töne übernehmen. Wenn ich auf Jesus eingestimmt bin, dann kann der Teufel seine Töne senden, aber ich bin auf einer anderen Stimmung und sie kommen nicht an. Wenn ich allerdings auf ihn eingestimmt bin und auf Selbstverwirklichung bin, dann werde ich sehr schnell in Schwingung kommen durch die andere Seite, die versucht, mein Leben zu ruinieren. Ich nehme an, jeder hat da genügend Erfahrung in seinem Leben, wo er spürt, ich reagiere manchmal in einer Weise, die ich nicht möchte. Ich habe es nicht geplant, aber irgendwas kam über mich. Aber dann ist gut, wieder die Stille zu suchen und die Dinge zu ordnen und zu klären. Ja, vielleicht sind Sie manchmal auch enttäuscht über sich, weil Sie sagen, meine Begabungsgrenzen sind doch sehr eng. Das und das kann ich nicht, obwohl ich es möchte. Ich habe gerade jetzt ein sehr nettes Beispiel gelesen, das Andreas Frees uns schickte in seinem Rundbrief. Ein Mann, der früher hier mal in der Gemeinde war, bei einer christlichen Gruppe jetzt mitarbeitet. Er hat es gelesen und ich finde es ausgezeichnet, wo eine Mutter mit ihrem kleinen Sohn zu einem Konzert ging, einem Klavierkonzert. Wahrscheinlich hat sie den Sohn mitgenommen, weil der gerade Klavierstunde angefangen hat oder weil sie ihn nicht unbeaufsichtigt zu Hause lassen wollte. Sie traf dann eine Freundin noch, mit der sich da unterhalten hat, im Stehen, wie man das ja so tut, bis das Konzert anfängt. Und als sie dann nach ihrem Sohn guckte, war er weg. Als sie weiterguckte, saß er vorne auf der Bühne an dem Konzertflügel und spielte eine Kindermelodie auf diesem Flügel. Sie war völlig außer sich. Was machst du jetzt? Das Konzert fängt gleich an. Wie kriege ich den da oben runter? Und da trat aber schon der Pianist auf die Bühne und der sah, mein Flügel ist ja schon besetzt, da spielt schon einer. Er hat die Lage gut gemeistert. Er ging auf den Flügel zu, flüsterte ihm zu, spiel weiter, hör nicht auf. Und dann hat er mit der linken Hand den Bass dazu gespielt, zu dieser Kindermelodie, sich dann hinter ihn gestellt, mit der rechten Hand auch noch was gespielt. Und dann haben sie zu zweit ein kleines Kinderkonzert dort gegeben. Und die Leute waren begeistert. Ja, dann hat er natürlich das richtige Konzert nachgeschoben. Er brachte das als Beispiel und sagte, wir fühlen uns ja manchmal wie dieser kleine Pianist da vorne, sagen eigentlich doch ziemlich einfach und primitiv, was ich mache. Aber es kann ja sein, ja, dass bildlich der Meister so rechts und links vorbeigreift und die Sache einfach ergänzt, sodass es etwas voller wird. Ja, ein schönes Bild. In der Bibel steht Prediger 9, Vers 10, was du tun kannst, das tue nach deinem Vermögen. Also nicht wie andere das tun würden, sondern wie du es tun kannst, wenn Gott dich dazu begabt hat. Und den Rest kann er ergänzen. Gott überfordert uns nicht, sondern das, was wir nicht können, das bringt er selbst. Er knüpft bei dem an, was da ist. Wenn Sie an Mose denken, der hatte einen Stab in der Hand, als er anfing, diese Wunder zu tun, sein Volk zu befreien. Als Jesus Menschen speisen wollte, fragte er, was habt ihr denn? Und sie hatten nur 5 Brote und 2 Fische. Die hat er dann genommen und vermehrt und das Entscheidende daraus getan. Was wir nicht können, tut er selbst. Aber was wir können, das hätte er gerne, dass wir es einsetzen. Ja, hier steht noch, fühlet euer Elend, trauert und weinet. Eure Freude verkehre sich in Niedergeschlagenheit. Ja, das heißt, manchmal zeigt uns Gott unser Leben, so wie er das sieht. Und wir sind nicht begeistert davon, weil wir spüren, was alles nicht ganz stimmt. Aber dann ist ja gut, aufzuräumen, noch besser ihn aufräumen zu lassen. Vielleicht gibt es ja unter uns manche Leute, die gerade am Umziehen sind. Die sind immer wieder erstaunt und entsetzt, was sie so in ihrer Wohnung alles gehortet und gespeichert haben, was sie gar nicht brauchen. Und jetzt verschwindet ein Teil davon doch irgendwo im Container oder sonst wo oder wird verschenkt. Gott aufräumen zu lassen. Es wäre schön, wenn Sie für diese Woche einfach sich das eine Ziel mitnehmen, was hier steht. Naht euch Gott, so wird er sich euch nahen. Das heißt, zu überlegen, ich möchte näher rankommen an ihn und diese Gemeinschaft sollte meinen Alltag prägen. Wie nah ist Gott? Die Bibel gibt eine klare Antwort, so nah wie das Wort im eigenen Mund. Klar, weil es ein Wort des Gebetes ist, was diese Nähe ausdrückt. Ja, wäre schön, wenn Sie das als Ziel nehmen. Ich möchte näher mit Gott verbunden leben und einmal überlegen, wie Sie das ausdrücken könnten in Ihrem Leben. Herr Jesus, wir danken dir, dass diese Nähe zu Gott möglich ist durch deine Gegenwart im eigenen Leben, im Gebet, in deinem wunderbaren Wort. Danke, dass du sagst, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Darüber loben wir dich. Amen.